Sie hören einen Podcast von Schweizer Radio DRS 2. Weitere Informationen finden Sie auf www.drs2.ch.
11.03 Uhr, Schweizer Radio DRS 2. Sie hören Reflexe. Vor 30 Jahren hat Marcel Höhn in Zürich die Filmproduktionsfirma T&C gegründet, zu einem Zeitpunkt, als es so etwas in der Deutschschweiz eigentlich nicht mehr gab. Schon 2 Jahre später feierte er mit Die Schweizer Macher einen Riesenerfolg und in den Jahren seither produzierte die T&C die Filme von Daniel Schmidt, Freddy M. Muras Vollmond, erfolgreiche Dokumentarfilme und natürlich Fernsehfilme. Im Gespräch mit Michael Sennhauser blickt Marcel Höhn zurück auf 30 Jahre erfolgreiche Knochenarbeit.
Marcel Höhn, herzlich willkommen im Radiostudio. 30 Jahre T&C Film, das ist wirklich ein Jubiläum. Angefangen haben Sie unter anderem als Filmtechniker. Sie haben gearbeitet im Schweizer Film, in allen möglichen Sparten. Schließlich haben Sie aber beschlossen, Sie wollen eine eigene Firma gründen. Warum denn das? 1976 die Gründung einer Produktionsfirma in der Schweiz, als es eigentlich schon gar keine mehr gab.
Ja, das war so, ich war wieder mal angestellt bei einer freien Filmproduktion und erhielt wieder mal meinen Lohn nicht und ich war frustriert und hatte eigentlich die Nase voll. Ich habe mir überlegt, ob ich an die Universität zurück soll oder ob ich es selber besser machen will oder versuchen es besser zu machen. Und wenn man mal vom Filmvirus infiziert ist, ist es schwer, damit aufzuhören. Also habe ich Flucht nach vorn gemacht und gesagt, jetzt werde ich Filmproduzent.
Wenn Sie sagen, Sie haben wieder mal Ihren Lohn nicht bekommen, woran lag denn das? Machte man da einfach Filme ohne Geld damals?
Ja, es gab so Hauruck-Produktionen und da ließ man sich anstellen, weil man hoffte, damit weiterzukommen und immer mehr ins Geschäft reinzukommen. Das war jetzt nicht unbedingt die Regel, aber es kam immer wieder vor.
Das war eigentlich die Blütezeit des Autorenfilms in der Schweiz, des Cinéma Copain oder die schon fast die Spätlese 1976?
Nein, ich würde sagen, da war es so voll in der Blüte. Vor allem in der deutschen Schweiz gab es ja keine jungen Produzenten mehr. Die Autoren produzierten ihre Filme selber. Sie wollten nichts mit den wenigen sogenannten Alten, die es noch gab. Man wollte mit Papas Kino nicht mehr zu tun haben. Und ich glaube, ich kann sagen, ich war dann, glaube ich, wieder der Erste, ich betone hier in der deutschen Schweiz, in der welschen Schweiz war es anders, der mit dem Anspruch auftrat, ich will jetzt Spiel- und Dokumentarfilme produzieren.
Also die Idee war damals, wieder richtig als Produzent aufzutreten, als derjenige, der die Verantwortung übernimmt, der eine Produktion finanziert oder möglichst versucht, sie zu finanzieren, bevor man überhaupt loslegt. Und auch als derjenige, der sagt, das funktioniert und das funktioniert nicht, mit einem gewissen kommerziellen Kalkül, wenn ich das richtig verstehe.
Das ist richtig, ja.
Damit kommen wir auch zum Titel. Ihre Firma heißt T&C Film und vielleicht können Sie uns das erklären.
Das T kommt von Television und das C von Cinema. Aber das war eigentlich eine ganz pragmatische Namenssuche. Ich wollte einen Firmennamen, den man auch im Ausland verstand, schnell begreift und der kein Modewort war. Und eigentlich hätte ich es lieber C&T getauft, weil wir ja schwergewichtig fürs Kino arbeiten, aber das phonetisch nicht so geschickt, weil T&C kann man sich sofort merken und das hat sich scheinbar bewährt.
Der Anspruch fürs Kino und fürs Fernsehen zu produzieren 1976, das lag noch nicht so auf der Hand. Das Fernsehen war damals noch nicht der große Geldgeber für die Kinofilmproduktion, das es heute ist. War das realistisch, mit dieser Basis loszulegen oder mussten Sie noch andere kommerzielle Standbeine ins Auge fassen damals?
Wir haben von Anfang an entschieden, wir produzieren auch Werbeauftragsfilme und eben Spiel- und Dokumentarfilme. Das war zu jener Zeit nicht so selbstverständlich, weil die 68er-Zeit wirkte immer noch sehr stark. Es war immer noch in unseren Kreisen alles sehr verpolitisiert. Am Anfang haben auch einige ein bisschen mich komisch angeschaut, aber nichtsdestotrotz. Ich fand, egal was man selber für Ansichten hat, eine Firma muss nach kommerziellen Gesichtspunkten konzipiert sein und ich wollte ein solides Fundament damit erarbeiten und das war, glaube ich, im Nachhinein, muss ich sagen, auch richtig so, dass man das so gemacht hat.
Ist ja lustig, da kommt einer mit den Methoden des Klassenfeinds und stellt etwas Neues auf die Beine, das dann tatsächlich auch Bestand hat. Und dann kommt der erste Erfolg, schon nach 2 Jahren, und das ist ein Riesenerfolg, und da hören wir zuerst mal rein.
Bodner, Kantonspolizei, Einbürgerungsabteilung. Wir überprüfen Ausländer, die Schweizer werden wollen. Fischer, komm mal raus. Das ist mein Assistent.
Grüß miteinander. Wenn du in der Probezeit. Ja, ist nicht so einfach. Leute zu besuchen und auszufragen. Das muss man allerhand lehren.
Kommen Sie zur Sache, Fischer.
Ja, Entschuldigung. Wir sind jetzt eben die Schweizermacher. Sehr ein interessanter Beruf übrigens. Das kann ich Ihnen empfehlen. Da lernt man manches. Sie, ich könnte Ihnen Geschichten erzählen.
Wir haben nicht so viel Zeit zum Plaudern. Am besten ist, wir stellen ein paar Kandidaten vor.
Wir haben ein bisschen Zeit zum Plaudern. Das ist die Schweizermacher von Rolf Lissi. Bis heute der erfolgreichste Schweizer Film überhaupt. 2 Jahre nach der Gründung ihrer Firma haben sie den Megaseller auf den Markt gebracht, könnte man rückblickend sagen. Wie kam es überhaupt zu diesem Film?
Ja, damals im sogenannten jungen Schweizer Film kannten sich ja alle. Und so kannte ich auch Rolf Lissi von den ersten Solothurn-Filmtagen und anderen Veranstaltungen. Und eben eines Tages sagte ich ihm, jetzt habe ich eine eigene Firma, und wir sind ins Gespräch gekommen. Er hatte zuerst ein anderes Projekt. Ich mag mich aber nicht mehr erinnern, was damit passiert ist. Und dann hatte er das Schweizermacher-Drehbuch. Und Rolf Lissi war ein realitätsnah denkender Mensch, meiner Meinung nach. Er hat auch realisiert, Regie, Produktion, alles selber zu machen, das überfordert einem. Und die Aufgabenteilung könnte vielleicht eine bessere Lösung sein. Und so haben wir angefangen, miteinander zu arbeiten, und daraus ist Schweizermacher geworden.
Von der Besetzung her erinnert das ja auch schon wieder an die Methoden von Papas Kino, das damals noch verpönt war. Man nahm mit Emil Steinberger jemanden, der schon bekannt ist beim Publikum, deswegen zieht. Das erinnert ein bisschen an die frühen Filme mit Walter Roderer. Also man hat da einen Protagonisten, der bekannt ist, der ganz sicher als Publikumsmagnet funktionieren kann. Aber dann kam da diese fast schon subversive Geschichte von den Schweizermachern dazu, also eine sehr seltsame Mischung. Hat Sie das von Anfang an überzeugt?
Ja, das hat mich von Anfang an überzeugt. Das muss auch klar gesagt werden, es war Rolfs Idee. Er hat schon mit diesem Gedanken das Buch geschrieben, dass Walter Lüend und Emil Steinberger diese Rollen spielen sollen. Und ich glaube, das war auch eine ideale Kombination vom erfahrenen, gestandenen Schauspieler. Und Emil, wie er damals auf seinem Höhepunkt als Kabarettist wirkte, er musste sich in dieser Rolle, glaube ich, auch nicht verstellen. Er konnte weitgehend sich selber bleiben, und deshalb hat das so gut funktioniert. Und natürlich hat das viel geholfen, dass man die beiden sehr, sehr gut kannte. Und das ist ja auch heute noch so, dass das große Publikum reagiert natürlich auf bekannte Namen, und das sind nun bei uns oft eher Leute aus der, nicht unbedingt Schauspieler sind das oft bei uns, sondern, wie sagt man, Kabarettisten oder sonst Entertainer.
Oder Leute, die bereits vom Fernsehen bekannt sind, vor allem heute, das war damals wahrscheinlich noch nicht so stark.
Das war damals nicht so stark, nein.
Was ich mich hin und wieder gefragt habe, ist die Kandidaten, die Aufnahmekandidaten, die Schweizer werden wollen in diesem Film, das sind lauter sympathische Leute, das muss ja auch so sein in einer Komödie. Würde so etwas heute auch noch funktionieren mit der doch etwas zugespitzten Asylbewerberdebatte? Man hätte ja plötzlich komplett andere Figuren in diesem Film.
Das ist eine schwierige Frage. Sie übertölpen mich da ein bisschen mit dieser Frage, weil das Umfeld ist wirklich anders, und auch der Wunsch von den hier lebenden Ausländern, unbedingt Schweizer zu werden, vor allem wenn sie aus dem europäischen Raum kommen, ich glaube, der ist nicht mehr so groß und das ist nicht mehr so aktuell. Aber damals, zur Zeit des Kalten Krieges, war das natürlich sehr aktuell. Das war ein großer Wunsch für die meisten, die hier lebten. Und was interessant ist, im weitesten Sinne hat ja dieses Thema nichts an Aktualität verloren. Die Gewichte haben sich eben verschoben. Flüchtlinge damals, die kamen ja in den 50er Jahren aus Ungarn, in den 60er Jahren aus der Tschechoslowakei, die waren alle willkommen. Es war ein anderes politisches Umfeld. Und ich glaube, man müsste ich habe mir das nicht überlegt, aber es wäre nicht ganz einfach, so einen Film heute wieder als Komödie zu machen.
Ich denke, es war wahrscheinlich auch damals nicht ganz einfach, ein Nachfolgeprojekt zu finden, wenn man plötzlich den größten Erfolg des Schweizer Films der neueren Zeit produziert hat. Da kommt man wahrscheinlich unter Zugzwang. Gab es da einen Moment, wo Sie langsam in Panik gerieten? Was machen wir als nächstes? Wir müssen das ja irgendwie toppen.
Also ich wusste von Anfang an, dass das jetzt nicht immer so weitergeht. Also ich habe die Bodenhaftung nicht in keinem Moment verloren. Ich blieb da ganz nüchtern, freute mich natürlich riesig und einen Druck spürte ich nicht unbedingt, aber wir wollten natürlich einen nächsten Film machen, kann aber nicht ausschließen, dass das doch einigen ein bisschen die Sicht verblendet hat und man vielleicht auch dann ein bisschen zu wenig selbstkritisch war für den nächsten Film. Aber das sind Lernprozesse, die sind normal. Und das eigentlich das, was mich mehr beschäftigt hat, ist, dass man damals in der Schweiz aus diesem Erfolg in der Filmszene selbst nicht mehr daraus machen konnte. Ich glaube, das wäre in einem größeren Land, in einem Land mit mehr Filmtradition, hätte ich mehr daraus machen können. Ich fing beim nächsten Film fast wieder bei Null an.
Das gilt insbesondere für Produktionen von Schweizer Filmen. Aber auch wenn das Land klein ist, es gibt ja immer noch die Möglichkeit zur internationalen Koproduktion. Und das ist etwas, das Sie auch relativ früh aufgenommen haben. Eines der Produkte, das damals entstanden ist, es stammt von 1982, war von einem Mann, der schon einen recht guten Namen hatte. Mal sehen, ob Sie es erkennen aufgrund der kurzen Einspielung.
Vous a déjà prévenu.
Ja, Eckart et ses chiens, das werde ich nie vergessen.
Eckart und ihre Hunde, also der Film von Daniel Schmid, der aufgrund eines Romans entstanden ist, eine internationale Koproduktion mit Lauren Hutton in einer Hauptrolle, ein Fotomodell, englisch, amerikanischsprachig, mit Bernard Giraudot in der Hauptrolle, französisch. Eine wirklich internationale Koproduktion, oder?
Mhm, so war es.
Und was hat Sie damals gereizt und hat Ihnen keine Angst gemacht? Und was war der Grund dafür? Daniel Schmid hat ja auch schon einen Namen. Wie haben Sie den an sich gebunden? Wie kam der zu Ihnen?
Also zuerst wegen Angst. Wenn man jung ist, ist man furchtloser, mindestens was mich anbetrifft. Ich habe heute vor gewissen Dingen mehr Respekt als damals. Und ich hatte Ambitionen, ich wollte vorwärts kommen, ich wollte andere Sachen machen, ich wollte koproduzieren. Und mit Daniel war das so, ich bekam von jemandem ein Drehbuch und ich war so ambivalent und dachte, vielleicht könnte das etwas für Herrn Schmid sein. Wir sagten uns noch Sie am Anfang und habe ihm das geschickt. Er fand, es sei nicht so ganz für ihn, aber er hätte da ein Drehbuch. Im Moment seien einfach die Rechte noch blockiert. Und ich habe das gelesen, das war Eckart. Ich war sofort begeistert, weil ich mag so passionierte Liebesgeschichten, mag ich auch heute noch. Wenn ich ein gutes Drehbuch in diese Richtung bekomme, würde ich sofort wieder probieren. Und ich sagte ihm ja, sollten die Rechte frei werden, soll er mich anrufen. Und eines Tages hat es geklingelt, die Rechte sind frei. Wir sind dann miteinander nach Paris gefahren und ich habe die Buchrechte sofort erworben. Und so fing das Ganze an.
Daniel Schmid war zumindest schon ein klingender Name damals. Er war ja eigentlich der Schweizer Auteur schlechthin, auch wenn er nicht alles selber geschrieben hat. Er ist wirklich ein Mann, der seinen Filmen immer einen ganz persönlichen Stempel aufgedrückt hat. Jetzt ist er gestorben und hinterlässt eine Lücke, die wahrscheinlich nicht zu schließen ist. Er war wahrscheinlich der Letzte seiner Art in der Schweiz, wenn man nicht überhaupt schon sagen soll, er war einzigartig. Was bedeutet das für Sie, diesen Verlust? Das ist doch eine fast 30-jährige Partnerschaft gewesen. Jetzt ist er nicht mehr da.
Ja, es ist ein großer Verlust und macht mich auch sehr traurig. Aber jetzt ist es so wie das Leben spielt. Wir haben ja noch den 6. gemeinsamen Film im Dezember angefangen zu drehen und dann ist er ganz überraschend erkrankt. Wir hatten den 7. schon in Planung, das Drehbuch gibt es schon und das gibt es jetzt alles nicht mehr. Wir wollten eigentlich unser 30-jähriges Jubiläum mit der Premiere von Porto Vero, so hieß dieser Film, feiern. Aber ja, es ist ein großer Verlust.
Aus der Sicht des Produzenten ist die Arbeit mit einem bekannten Filmemacher wie Daniel Schmid natürlich auch deswegen interessant, weil die internationale Koproduktion dadurch erleichtert wird. Für einen Daniel Schmid-Film Geld aufzutreiben, war das einfacher als Geld aufzutreiben für einen weniger bekannten Autor?
Das war lange Zeit so, das ist richtig. Meistens haben wir seine Filme in etwa einem Jahr finanzieren können, das gilt als schnell. Jetzt beim letzten Projekt war das nicht mehr so. Wir brauchten 3 Jahre und wir brauchten, wie wir jetzt wissen, zu lange.
Ein anderer Filmemacher, mit dem Sie zusammengearbeitet haben, war Freddy Maurer. Sie haben seinen Vollmond produziert. Wir hören da auch einen kurzen Clip.
Wo ist der Toni? Wo ist der Toni?
Wo ist der Toni? Sag mal, Emmy, spinnst du eigentlich?
Toni! Mama! Sag doch irgendwas!
Vollmond von Freddy Maurer 1998, das kam dann als ein Film ins Kino, war ursprünglich als Doppelfilm projektiert, als 2 Filme, die Rücken an Rücken diese ziemlich wilde und auch ein bisschen esoterische Geschichte erzählen sollten von den verschwundenen Kindern und den Erwachsenen, die das nicht verstehen. Die Arbeit mit Freddy Maurer und die Finanzierung dieses Doppelfilmprojektes, das war eine ordentliche Herausforderung und man musste dann schließlich sich auf einen Film beschränken. Das ist frustrierend für einen Produzenten, aber das ist auch frustrierend für den Autor. Wie verarbeitet man das, wenn man seinem Autor nicht liefern kann, was der eigentlich möchte?
Ja gut, ich meine, man hat dann eine Vorstellung, man hat einen Traum, man versucht ihn zu verwirklichen und irgendwann muss man einsehen, dass das so nicht geht. Und das ist dann meine Aufgabe als Produzent mit dem Autoren. Übrigens hätte er nicht gerne, wenn man sagt, esoterisch, das nur als Klammer.
Ich weiß.
Mit ihm das sachlich zu diskutieren. Und ich mag mich genau erinnern, wo dieser Moment kam. Wir waren auf der Rückfahrt von München von einem weiteren Treffen, um einen Co-Produzenten zu überzeugen. Und überall kam dieser Widerstand gegen diese 2 Filme. Und dann sagte ich, Freddy, jetzt kommt eine Weiche, jetzt gilt es, eine Weiche zu stellen. Willst du baldmöglichst einen Film drehen oder riskieren, keinen zu drehen? Und das ist eine Güterabwägung. Und ich als Produzent darf da nicht in Deprimiertheit oder weiß nicht was machen, sondern ich muss den Autoren ermutigen, das Beste aus der Situation zu machen. Und ich glaube, im Nachhinein, alles in allem, ist das doch gut rausgekommen.
Im Rückblick ist Vollmond auch ein erstaunlich lebendiger und absolut faszinierender Film. Also jedes Mal, wenn ich den sehe, denke ich, dem wurde damals ein bisschen Unrecht getan.
Finde ich auch.
Aber trotzdem war Ihnen von Anfang an klar, dass Sie als Produzent wahrscheinlich öfters als nicht den harten Mann spielen müssen und jemandem seine Träume zurechtstutzen?
Ja, das ist so. Das ist so. Aber ich habe den Beruf freiwillig gewählt und habe gelernt, diese Rolle zu spielen.
Es gibt ja noch 2 weitere Standbeine bei T&C. Das eine, das haben Sie schon erwähnt, Sie haben Werbefilme produziert, eigentlich immer schon, Auftragsfilme, also das ist wirklich eine kommerzielle Filmproduktion. Daneben gab es aber noch etwas ganz Spezielles. Es gab die Kunstfilme und die Dokumentarfilme. Für die Dokumentarfilme ist die Schweiz ohnehin bekannt. Die Kunstfilme, das ist etwas ganz Eigenes. Das ist eine Gattung, die aus einzelnen faszinierenden Exemplaren besteht, und auch da hören wir in etwas rein und Sie sagen mir dann hoffentlich, was das ist. Das ist die Tonspur des Films. Was ist
der
das?
Lauf der Dinge.
Das ist der Film über ein Kunstprojekt, ein Stück Kunst, lebende Kunst von Fischli Weiss, diesem Schweizer Künstler. Und die haben da in einer riesigen Halle einen Parkour aufgebaut aus den verrücktesten Dingen, von Kugeln, Tischen, Rädern, Seilen. Und der Film besteht eigentlich darin, dass er einfach zeigt, wie diese Dinge ihren Lauf nehmen. Also ein absolut faszinierender Dominoeffekt. Der Film ist nicht nur ein Fischli-Weiß-Klassiker, er ist wahrscheinlich auch ein T&C-Klassiker und er ist zeitlos, das kann man auch sagen. Ist das kommerziell interessant, so etwas? Das ist ja ein Stück Kunst.
Ja, das ist sehr interessant, wenn man, wobei man muss das in den richtigen Relationen halten, aber wenn man die Produktionskosten in ein Verhältnis setzt zu den Rückflüssen, ist das unser bei weitem erfolgreichste Film. Also ich habe auch schon gesagt, hätte der doch nur 10 Millionen gekostet, dann wäre ich sogar reich geworden mit Schweizer Film produzieren. Aber er hat damals nur 60.000 gekostet. Also dieser Film spielt sich auch heute noch regelmäßig alle 2-3 Jahre ein, und das ist ein, ja, wie Sie gesagt haben, ist ein Kultfilm geworden weltweit, der läuft und läuft und läuft.
Man könnte wahrscheinlich überhaupt sagen, dass die Halbwertszeit von solchen schwierigen, ganz speziellen Filmen deutlich größer ist als die von normalen Spielfilmen, ist das richtig?
Ja, kann man so sagen. Wobei, ich meine, man weiß schon auch von Anfang an, nein, man weiß es nicht mit Bestimmtheit, aber man kann es abschätzen, welches Projekt könnte eine lange Zeit funktionieren und welche sind mehr für eine bestimmte kurze Periode gemacht.
Spielfilme, die haben eine vorhersehbare Karriere. Im besten Fall, wenn sie gut laufen, lassen sie sich immer wieder neu auswerten, sei das über Fernsehen, Video, DVD oder bei Neuaufführungen. Aber Dokumentarfilme wie ein weiterer sehr erfolgreichen Dokumentarfilm, Das Wissen vom Heilen von Franz Reichle, das ist ja auch ein Klassiker, und ein Dokumentarfilm, der findet einen anderen Weg und der findet auch ein anderes Publikum. Das war wahrscheinlich ihr erfolgreichster Dokumentarfilm. Es geht um Alternativmedizin, um tibetische Medizin, und ist ein Dokumentarfilm, der seinerzeit die Kritiker eigentlich verblüfft hat, weil er beim Publikum eigentlich zum Selbstläufer wurde.
Ja, so ist es. Der Film war nicht nur in der Schweiz erfolgreich, auch in Deutschland, und er lief in vielen anderen Ländern im Kino oder am Fernsehen. Es war der erste umfassende Film über tibetische Medizin. Und es war auch zu einer Zeit, als die große Debatte losging über unsere Krankenkassenprämien, die Leute waren immer unzufriedener. Dann kam sicher dazu, dass auch die Buddhismuswelle im Ansteigen war.
Das war 1996, also vor 97, genau 10 Jahren.
Ja. 97. Ich glaube, der Film kam auch zur rechten Zeit, und nachher gab es ja viele weitere Filme, die mit Heilen oder buddhistischen Themen zu tun hatten, und ich glaube, der Höhepunkt dieser Welle ist überschritten. Der Film kam wirklich im richtigen Zeitpunkt und war natürlich, glaube ich, der Franz Reichler hat das auch sehr gut gemacht.
Wie steht es denn mit der Versuchung, so eine Welle zu reiten, auf einer Welle weiter zu produzieren als Produzent? Die muss ja immer wieder vorhanden sein. Mach mir noch so einen.
Ich funktioniere genau gegenteilig. Ich mag mich erinnern, ich war am Film an den Filmfestspielen in Berlin im Markt mit diesem Film, und jeden Tag kamen ein oder zwei Produzenten von irgendwo auf der Welt, die auch sein Projekt hatten und mit mir zusammen das produzieren wollten, und ich bin immer davon gerannt, weil ich möchte mich nicht wiederholen. Vor allem im Dokumentarfilm nicht, weil Dokumentarfilm produzieren für mich ist auch interessant aus einem ganz egoistischen Grund, weil ich lerne immer etwas. Ich habe nichts von tibetischer Medizin gewusst vorher. Bei Daniel Schmid mit Written Faced wusste ich nichts von Kabuki-Theater oder mit Matthias von Gumpen, die Forscher, die herausfinden wollten, seit wann gibt es die ersten Menschen, was mir persönlich eigentlich egal ist, aber was ich spannend fand, wie diese Forscher das versuchen herauszufinden und. Immer wieder andere Themen, andere Konfrontationen, das bereichert mich ganz privat.
Und gleichzeitig müssen Sie Ihre Firma am Laufen halten, Sie haben Angestellte, Sie haben Verpflichtungen, es ist eine Maschine, die am Leben bleiben soll und die muss man finanzieren. Und das machen sie unter anderem jetzt auch, wie die neu gegründeten Schweizer Produzenten, von denen es doch wieder etliche gibt, mit Koproduktion mit dem Fernsehen, Zusammenarbeit mit dem Fernsehen. Eine der markanteren Koproduktionen da war Jeunhomme von Christoph Schaub, der auch als Autorenfilmer angefangen hat und nun diese Komödie gemacht hat über den jungen Mann, der als Au-pair in die Westschweiz geht. Ein geniales Konzept, weil es die Sprachgrenze überschreitet. Das ist so ein richtiges Designerprojekt und es hat eigentlich auch recht gut funktioniert. Also die Idee, dass man etwas für verschiedene Märkte produziert in diesem ganz kleinen Land. Und ich glaube, das war Ihre Idee, oder?
Ja, es war meine Idee, aber das ist ein Teil meines Jobs. Manchmal kommt der Autor mit einer Idee, mit einem Buch zu mir und manchmal initiiere ich etwas. Das soll ein Wechselspiel sein und natürlich war eine Überlegung dahinter, diese Sprachgrenze zu überschreiten, weil mich hat gestört, dass die Schweizer Filme innerhalb der Schweiz immer schlechter reisten. Und das war eine Ambition damit und zugleich fand ich es einen einfachen, aber guten Plot für einen Kinospielfilm.
Und das Schöne daran ist, dass jemand wie Christoph Schaub diesen Film machen kann, ohne sich etwas daran zu verbiegen. Also im Vergleich zu ihren Anfangszeiten und dem Autorenfilm von 1976 ist das doch ein Fortschritt oder ist das ein Rückschritt, dass die Leute jetzt plötzlich wieder in diesen Bahnen denken können und wollen?
Nein, ich glaube, es ist unter dem Strich ein Fortschritt, weil ich war immer dagegen und werde es immer bleiben, dass man die Leute in ein Denkmuster reinzwängt, was erlaubt ist und was nicht. Film soll vielfältig sein, die Filme sollen sehr unterschiedlich sein, auch für verschiedene Leute, um sie anzuschauen. Und da bin ich schon froh, dass die junge Generation hat da viel weniger Berührungsängste. Schade wäre, wenn es nur noch in die Richtung der Kabarettfilme oder wie man den sagen soll, gehen würde, um wegen der Ambition des Publikumerfolgs. Aber man sieht ja jetzt schon, die Bäume wachsen nicht in den Himmel.
Haben Sie noch ein großes Traumprojekt für die nächsten Jahre?
Ja, ich bin jetzt in diesem Jahr wegen diesem Geschehnis mit Daniel Schmid in eine komische Situation gekommen, weil mir eigentlich zwei Projekte weggefallen sind. Wir haben jetzt neue Projekte. Ich habe zwei Projekte mit Erstlingsregisseuren. Ich habe ein weiteres mit Christoph Schaub. Mit Christoph Schaub drehen wir zurzeit auch ein Langzeitprojekt mit den Architekten Herzog Dömerow in China, das Olympiastadion und andere Bauten dort. Und Traumprojekt, so kann man nicht sagen, aber ich hoffe, es kommen noch viele spannende Projekte auf mich zu.
Das hoffe ich auch.
Und vor allem fertige Filme.
Ich wünsche Ihnen und uns viel Glück dabei. Danke, Marcel Höhn.
Danke.